Ja, liebe Geschwister, schönen guten Morgen von meiner Seite. Vielen Dank, liebes Lobpreisteam, dass ihr uns da so mit reingenommen habt. Und ich habe beim Hören genau auch so diese Frage. Für mich ist die so aufgeploppt. Ja? Wir singen Jesus allein und es reicht für alle Nationen. Und es ist ja wirklich die Frage, woher wissen wir denn das eigentlich? Ja? Ist es wirklich für immer genug? Und wenn, warum ist es eigentlich so? Wirklich nur Jesus? Und wir wissen, die Menschen, die treibt das um. Damals schon, als die Gemeinden noch jung waren, im ersten Jahrhundert und heute immer noch, nur Jesus oder doch Jesus und noch irgendwas anderes? Die Frage ist absolut nicht neu. Und ich möchte mit euch einen Text betrachten heute Morgen, den Paulus an eine Gemeinde geschrieben hat, an die Kolosser. Und es ist immer wieder ein Wunder, wenn wir über Wort Gottes so reden und auch nachdenken. Es ist ja ein Brief von damals an eine Gemeinde in einer konkreten Situation, an einen ganz bestimmten Empfänger gerichtet, in einer ganz konkreten Lage. Und doch spricht dieser Brief zu allen Menschen aller Zeiten, immer wieder neu, zu allen Völkern, allen Klassen, allen Lebenslagen. Die Worte wurden gelesen im Altertum und im Mittelalter und in der Neuzeit und auch heute. Sie werden gelesen in Europa und in Südamerika und in Afrika von Eskimos und Mexikanern und Indiern, wer auch immer. Und dieser Brief wird nicht einfach dann irgendwie beiseite gelegt oder so als nutzlos empfunden, sondern es entschließt sich daraus eine göttliche Kraft. Das gilt nicht nur für den, den wir heute betrachten, sondern das ist ja immer so. Irgendwie wird Wort Gottes lebendig. Und ich bete einfach auch für diesen Morgen, dass genau das auch passiert heute in unserer Mitte, dass wir so in dieses richtige Verstehen Jesu hineinfinden, dass wir einfach unseren Gegenüber besser kennenlernen, dass unser Herz besser versteht, wer er ist. Und von daher ist meine Frage heute oder diese Aussage heute Morgen, über die ich mit euch nachdenken möchte oder wo ich euch mit hineinnehmen möchte, ist: Wie groß ist Jesus? Und vielleicht, Ruben, kannst du die PowerPoint loslassen lassen. Wie groß ist Jesus? Weil aus meiner Sicht ist es so, nur wenn Jesus auch wirklich groß ist, ist das, was wir singen, auch richtig. Weil wenn Jesus klein ist, ja, was singen wir da eigentlich? Ja? Und wie gesagt, das ist ein Gedanke, der nicht neu ist. Den gibt es eigentlich seit Anfang an, seit es die Gemeinde gibt. Und wir stehen jetzt heute letzten Endes am Ostersonntag, am Zeitpunkt der Auferstehung Jesu. Wir schauen zurück auf das Kreuz, wir haben es besungen und wir wollen einfach darüber sicher werden, unserem Herz, wer dieser Mann ist, der da ans Kreuz gegangen ist und wer dieser Mann auch ist, der auferstanden ist. Und dass das, was wir besingen, dass das einfach auch die Wahrheit Gottes ist. Und das ist mein Gebet für diesen Morgen, dass dein Wort, Herr, in uns lebendig wird und dass wir einfach in die Beziehung zu dir, dass hier eine völlig neue Qualität oder eine neue Ebene sich uns auftut. Und das geschieht nicht durch Rhetorik und durch gute Worte, sondern das geschieht durch deinen Geist. Und ich bete, Herr, dass du es jetzt lebendig machst, in jedem Einzelnen dort, wo er steht. Amen. Amen. Also, wir reden über einen sogenannten Christushymnus. Ein Christushymnus, das sind wahrscheinlich Lieder, die ersten Christenheide dann auch so gesagt, gesungen oder hat und die Paulus in seinen Briefen mit aufnimmt. Vielleicht ist dem einen oder anderen ja auch der Christushymnus aus Philipper 2 bekannt. Heute wird es um einen Christushymnus gehen aus dem Kolosserbrief. Und zwar nehme ich euch mit hinein in Kolosser 1 ab Vers 15 und es gibt Bibelübersetzungen, die haben das überschrieben mit Jesus Christus, seine Person und sein Werk. Und wir werden am Anfang uns vor allen Dingen mit der Person Jesus auseinandersetzen. Paulus schreibt: Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand. Das feiern wir heute. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Das ist ein unheimlich dichter Abschnitt. Der ist komprimiert. Lothar Kraus sagt immer zu solchen Bibelstellen, das ist ein Teebeutel, den kannst du 10-mal aufgießen und immer wieder trinken und immer wieder trinken. Das werden wir heute früh nicht machen, aber vielleicht könnt ihr das ja noch die Woche machen. Aber ich will mit euch einfach mal so ein bisschen durchseppen, wie man das halt so beim Fernsehen macht, wenn einem das Programm nicht so gefällt und dann seppt man so von einem zum anderen, wer also noch Fernsehen guckt. Und ich möchte mit euch mal so ein paar Begrifflichkeiten da mir näher angucken. Und wir fangen einfach mal vorne an und wir gehen da so Punkt für Punkt durch das, was mir so auf dem Herzen liegt und was mir so wichtig ist. Also, das erste Wort ist Sohn. Der Sohn. Der Sohn. Jesus ist Gottes Sohn. Er ist von Maria geboren. Das bezeugen wir auch im Glaubensbekenntnis. Er ist Mensch geworden. Aber er ist eben nicht nur ein Mensch. Er ist jetzt auch nicht nur ein besonders guter Mensch, so ein Gutmensch unserer Tage. Er ist auch nicht jetzt als Religionsstifter in diese Welt gekommen, sondern er ist als Sohn Gottes gekommen. Und er ist das Ebenbild von Gott. Und hier wird verwendet die griechische Schrift einen Begriff, der ist den jungen Leuten auf jeden Fall vertraut, nämlich der Begriff Icon. Ja, Icon, im Griechischen, im Englischen jetzt Icon. Und zwar ist das, wenn ihr ein Handy habt, habt ihr ja die vielen bunten Vierecke immer so drauf. Und das ist ein Icon. Ja, und wenn ihr auf dieses Bild tippt, was passiert dann? Dann geht eine Anwendung dahinter auf, etwas viel Größeres. Ja, und das bedeutet dieses Wort hier. Jesus, wenn du mit Jesus in Berührung kommst, kommst du mit Gott in Berührung. Das meint hier Paulus. Und wir haben andere Bibelstellen, die genau das auch bezeugen. In Hebräer 1 heißt es ja, dass eben Gott in den letzten Tagen, die damals ja waren, zu uns geredet hat durch den Sohn. Ja, also Gott ist den Menschen im Sohn begegnet. Jesus ist Gottes Sohn. Und Jesus ist gekommen und hat gesagt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Ja, also das ist so. Dann der nächste Begriff, Erstgeborene. Also wer Kinder hat, weiß, was ein Erstgeborener ist. Das ist dein erstes Kind. Das, was du zuerst zur Welt gebracht hast als Mama, das, was du zuerst gezeugt hast als Papa, das ist der Erstgeborene. Und die Bibel sagt uns dann auch wieder Parallelstelle Johannes 1, dass im Anfang eben das Wort schon war und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dieser Begriff Wort, der dort verwendet wird, ist dieser Begriff Logos. Und das ist auch ein Name für Jesus. Der Erste. Die Maja, die war heute die Erste. Sie war sehr zeitig da, damit das mit dem Lobpreis heute früh noch alles so hinhaut. Aber Jesus ist nicht der Erste, sondern er ist der Erste von allem und nicht von allen. Grammatikalisch ein Was bedeutet das? Nichts ist geschaffen, bevor Jesus war. Jesus ist der Erste von allem. Von allem. Und Johannes sagt uns, dass, obwohl er Geschöpf ist, von Gott erschaffen, der Erstgeborene, steht er aber auf der Seite des Schöpfers. Das finde ich spannend. Jesus ist an der Schöpfung beteiligt. Ja, er ist selbst Schöpfer. Und dann geht es weiter, Vers 16, dass durch ihn ja alles erschaffen wurde. Im Himmel, auf der Erde, Sichtbares, Unsichtbares. Könige, Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum durch ihn und hat in ihm sein Ziel. Die Zürcher Bibel übersetzt das und ist auf ihn hingeschaffen. Also er war vor allem anderen da, er war also der Erste und es ist aber auch alles zu ihm hingeschaffen. Er ist auch der Letzte. Durch ihn, also wieder Jesus als Sohn und Ebenbild Gottes und Erstgeborener, ist er Schöpfer. Ja, das Wort alles. Wie soll ich alles beschreiben? Alles halt. Wirklich alles. Alles Sichtbare, also die gesamte sichtbare Schöpfung im Himmel, Universum, Galaxien, Weltall, Atmosphäre, alles ist durch ihn geschaffen. Auf Erden, die Berge, die Meere, die Ozeane, Vulkane, aber auch Schmetterlinge, Gänseblümchen und die ganzen Mikroorganismen. Jesus ist der Ursprung von allem Sichtbaren. Von allem. So groß ist Jesus. Aber er ist auch der Schöpfer von allem Unsichtbaren. Ja, jetzt geht es schon los. Jetzt kommen wir an unsere Grenzen. Unzählige Geschöpfe des Himmels, beschreibt uns die Offenbarung in Kapitel 5, Vers 11. 1000 mal 1000 Geschöpfe, die im Himmel sind. Ein Leben voller oder eine Welt auch voller Leben und Kraft und Licht. Und für alles gilt die sichtbare und auch die unsichtbare Schöpfung, ein wunderbarer Satz, unendlich vielfältig und geordnet zugleich. Unendlich vielfältig und geordnet zugleich. Durch Jesus. Das ist Jesus. So groß ist Jesus. Und egal, wie gewaltig auch die unsichtbare Welt uns vorkommen mag und uns erscheinen mag, sie ist durch Jesus geschaffen und zu ihm hin, sagt Gottes Wort. Und zwischen dem herrlichsten und mächtigsten Engel und Jesus liegt genauso die ganze Kluft zwischen Geschöpf und Schöpfer. Die Bibel sagt uns, dass die Seraphim anbetend niederknien vor ihm. Ja? Und wir lesen es, und wir überlesen es, Matthäus 4, 11. Jesus ist in der Wüste, er wird versucht, und der letzte kleine Halbsatz heißt, und Engel traten herzu und dienten ihm. Das ist Jesus. So groß ist Jesus. Es übersteigt uns, ich überfordere euch, ich weiß, ich überfordere mich aber auch. Es geht nicht um unser Wissen. Es geht nicht darum, dass wir das wissen vom Kopf her, sondern es geht mir darum, dass wir in unserem Herzen ein großes Bild von Jesus haben. Egal, wo wir stehen, wenn du im Sommer am Strand stehst und aufs endlose Meer blickst, es ist durch ihn geschaffen und zu ihm hin. Wenn wir die Männertour machen, wir stehen auf dem Gipfel, wir sehen in die Berge, durch Jesus geschaffen und zu ihm hin. Schauen wir durch Hubble in die Weiten des Weltalls. Die Glutbälle ziehen ihre Bahn, durch Jesus geschaffen und zu ihm hin. Amen. Amen. Das ist jetzt alles groß und die Makrokosmos, das Gleiche gilt im Kleinen. Es ist noch so unscheinbar, es ist noch so ungesehen. Alles Sichtbare, Unsichtbare wurde durch Jesus erschaffen. Und nur weil Jesus ist, ist auch diese Welt. Ohne Jesus keine Welt. Er ist der Schöpfer. Und wenn Jesus wiederkommt und wenn die Zeit auch für diese Erde erfüllt sein wird, dann wird diese Welt vergehen. Und es wird etwas Neues, etwas Besseres kommen. Ne? Keine Angst, etwas Besseres. Schon der Psalmist hat gebetet im Psalm 102, du hast vor Zeiten die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie alle werden wie ein Kleid zerfallen, wie ein Gewand wirst du sie wechseln und sie werden verschwinden. Bis es soweit ist, erhält Jesus die Welt in seinem Bestand, durch seine Schöpferkraft. So groß ist Jesus. Wenn wir dann über Karfreitag und Ostersonntag nachdenken, und uns immer wieder dieser Frage stellen, ja, reicht das? Kommt das eben darauf an, welches Bild haben wir denn von Jesus? Wie groß ist das? Wie groß ist Jesus für uns? Und wenn ich das so höre, wenn ich das so auf mich wirken lasse, wenn ich das versuche, mit heilen Herzen zu ergreifen, dann sage ich ja, wenn dieser Gottessohn sein Leben gibt, dann reicht das. Dann reicht das. In den nächsten Versen, ab Vers 18, kommt noch ein neuer Aspekt mit hinein in diesen Hymnus. Nämlich, dass etwas bisher von Gott Verborgenes, ein Geheimnis, offenbart wird. Und dieses Geheimnis ist die Gemeinde. Denn er ist das Haupt der Gemeinde. Das Haupt seines Leibes. Er ist auch hier der Anfang der neuen Schöpfung. Er ist der Erste, der von den Toten auferstand. Denn es ist Gottes Plan, dass Jesus in allem der Erste ist und dass er in allem auch den ersten Platz einnimmt. Und wir sind als Geschöpfe eigentlich mit dem Schöpfer vertraut. Er ist uns vertraut und wenn ein Mensch letzten Endes zu Jesus umkehrt, wir kommen dann später noch genauer darauf, dann erschließt sich ein völlig neues Verhältnis. Dann ist er nicht mehr nur Geschöpf, sondern er wird Teil seines Leibes. Er wird Teil seiner Gemeinde, für das er das Haupt ist. Wir sagen das ja manchmal, dass die Gemeinde kein Verein ist und so. Ja, was meinen wir damit? Wir meinen damit, dass es eigentlich nicht ein Zusammenschluss von Menschen ist, die einen gleichen Willen haben oder eine gleiche Qualität und die sich dann Jesus als Haupt aussucht oder ihn dann als Haupt wählt. Nein, Jesus wählt uns. Jesus wählt dich als Glied seines Leibes. Die Gemeinde war auch nicht schon da und Jesus hat gesagt, ah, die sieht ja hübsch aus, die nehme ich. Sondern er war der Erste auch der Gemeinde. Er ist das Haupt. Das bedeutet das. Die Gemeinde ist Gottes erneuerte Schöpfung. Sie ist die Gemeinde der Auferstehenden und mit Christus auch jetzt schon Auferstandenen. Das bezeugen wir, wenn wir uns taufen lassen. Und dann hat Gott beschlossen, eben mit seiner ganzen Fülle, also mit der ganzen Fülle seines Wesens in Jesus zu wohnen. Und dadurch, dass er eben das Haupt der Gemeinde ist, partizipiert die Gemeinde und der Leib letzten Endes auch von dieser Fülle. Da kommt das her. Okay, Vers 20 hat dann nochmal eine andere Perspektive, nämlich, dass durch ihn, und das ist jetzt Ostern, dass durch Jesus das ganze Universum mit Gott versöhnt wird. Weil eben das Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Und wo Versöhnung ist, dann umfasst sie halt alles, was auf Erde und alles, was im Himmel ist. Das haben wir vor uns schon geklärt. Alles. Aber dort, wo Versöhnung nötig ist, herrscht halt Trennung. Weil es ist dort keine Versöhnung nötig, wo alles in Ordnung ist. Offensichtlich ist hier etwas in Unordnung. Es muss Frieden geschaffen werden, eben dort, wo Unfrieden ist. Und es gibt halt diese Feindschaft zwischen Gott und Mensch, zwischen Gott und mir. Aber diese Versöhnung umfasst alles, die gesamte Schöpfung, auch den einzelnen Menschen. Es ist aber eben kein Automatismus, diese Versöhnung durch Christus und auch nur durch Christus. Es ist keine, gibt es so einen Begriff, fällt er mir gerade nicht ein, eine Versöhnungslehre, ne? Sondern es ist eben etwas notwendig, damit ich in diese Versöhnung mit eintreten kann. Und das macht Paulus jetzt auch in dieser Bibelstelle. Er führt weiter aus ab Vers 21. Und sagt den Kolossern Folgendes. Auch ihr seid in dieser Versöhnung eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern von Gott und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich an all dem Bösen, was ihr getan habt. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst, die Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. Ihr habt diese Botschaft gehört, schreibt er weiter, es ist die Botschaft, die überall in der Welt verkündet worden ist. Also auch ihr seid darin eingeschlossen, in diesen Frieden, in diese Versöhnung hinein seid ihr eingeschlossen. Und er erinnert die Kolosser und er erinnert vielleicht auch uns und mich an unser Früher, an die Zeit, wo wir eben noch nicht versöhnt waren mit Gott, wo wir fern von Gott waren und wo sich einfach diese Trennung von Gott auch gezeigt hat. Und ich muss da daran denken, an den Schöpfungsbericht, der uns überliefert ist, aus dem ersten Buch Mose, ganz am Anfang, als Gott den Menschen schafft, also schuf, nicht schafft, schuf. Ja? Und dort heißt es, dass der Mensch zu Gottes Ebenbild geschaffen wird, als Gegenüber von ihm. Gott spricht uns ähnlich. Uns ähnlich. Das bedeutet für mich, der Mensch ist ähnlich wie Gott, er ist eben auch beziehungsorientiert. Er kann lieben. Er ist aber auch schöpferisch veranlagt. Er ist mächtig, ein Mensch ist mächtig. Er ist aber auch ein Gegenüber Gottes und er hat einen freien Willen. Ich möchte uns Psalm 8 da gerne lesen, ab Vers 6. Da schreibt der Psalmist über den Menschen. Du hast ihn, den Menschen, wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihm zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk und alles unter seine Füße getan. Das ist Gottes Idee und Plan vom Mensch. Und diese Beziehungsfähigkeit, die haben wir ja auch Gott gegenüber gelebt. Adam hat sie Gott gegenüber gelebt. Eine Liebe aus freien Stücken. Und Gott will keine Marionette. Gott will kein ferngesteuertes Wesen aus uns machen. Gott will uns auch nicht manipulieren. Er trickst uns nicht aus, um irgendwie in Beziehung mit uns zu kommen. Er stellt es dem Menschen zu 100% frei, ob er in Beziehung treten will oder nicht. Die Idee von Gott ist natürlich klar. Er will mit diesem Menschen Begegnung haben. Und wir lesen es, faszinierend, dass in der Kühle des Abends Gott in den Garten Eden geht, um den Menschen zu suchen und zu besuchen. Das ist die Idee, die Gott mit dem Menschen hat. So sollte es sein. Das war sein Plan. Gott und Mensch begegnen sich von Angesicht zu Angesicht. So hat sich Gott das gedacht. Und der Ungehorsam des Menschen ist für mich ein Beweis für den freien Willen des Menschen. Weil wenn er keinen freien Willen gehabt hätte, hätte er sich nicht gegen Gott entscheiden können. Finde ich. Und es passiert genau das, was Gott ihnen verheißen hat. Sie sterben, aber eben nicht physisch, sondern geistlich. Dieser geistliche Tod ist eben diese Trennung von Gott. Und diese Trennung von Gott wird, in diese Trennung werden alle Menschen hineingeboren, die nach Adam und Eva kommen. Der Mensch kommt so in so eine Gottesferne hinein, ob er will oder nicht. Und wenn sich Gott in das Leben von Menschen, wenn er ihnen Impulse gibt, wenn er zu ihnen redet, dann empfinden die Menschen das einfach oft als Einmischung, als anmaßend. Unser Ego wehrt sich dagegen. Das ist ein Zeichen von dieser Entfremdung Gott gegenüber. Und Paulus erinnert eben die Kolosser daran. Nicht mit erhobenen Zeigefinger, sondern einfach nur, Mensch, denkt doch dran. So wart ihr früher. Und was ist jetzt? Ihr seid mit eingeschlossen in diese Versöhnung. Und diese Versöhnung haben wir jetzt gefeiert. Am Wochenende. Karfreitag. Das Kreuz Christi. Und es ist nicht irgendein Kreuz, sondern es ist wirklich das Kreuz Christi. Es ist nicht ein Kreuz, sondern es ist das Kreuz. In diesem Kreuz unterbreitet uns Gott ein Friedensangebot. Ich habe gelesen, als die Römer dann Jerusalem erobert hatten, standen 2000 Kreuze auf den Hügeln um die Stadt herum. Also es gab viele Kreuze, aber es gibt nur das eine Kreuz, was letzten Endes der Beweis für dieses Friedensangebot ist. Und das ist das Kreuz, an dem Jesus hing. Und diese Feindschaft, so lesen wir, betrifft nicht nur den Menschen, sondern es betrifft die ganze Schöpfung. Im Sichtbaren wie im Unsichtbaren. Alles braucht diese Erlösung, diese Wiederherstellung von Gott her. Und mich hat etwas ganz besonders auch berührt und damit möchte ich auch gerne zum Schluss kommen. Und zwar ist das der 15, wie dieser Abschnitt eigentlich anfängt. Da schreibt der Apostel, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Ein Bild des unsichtbaren Gottes. Wir hatten es gerade davon, dass Gott im Paradies mit dem Menschen von Angesicht zu Angesicht Beziehung haben will, Gemeinschaft haben will. Der unsichtbare Gott. Ich habe in der Wuppertaler Studienbibel dazu Folgendes gefunden. Das möchte ich euch gerne vorlesen. Die biblische Botschaft aber sagt dem Menschen die erschreckende Wahrheit, dass diese Verborgenheit Gottes gar nicht in Ordnung ist. Dass sie vielmehr das Zeichen einer Katastrophe ist, nämlich des Sündenfalls. Erst unsere Sünde hat Gott zu dem unsichtbaren Gott gemacht. An unserer religiösen Not tragen wir selbst die Schuld. Sie ist nicht im Wesen Gottes begründet. Eben noch im Angesicht zu Angesicht und dann unsichtbar. Einfach unsichtbar. Und es ist der Schrei eigentlich jeden Menschenherzens, was Philippus in Johannes 14 zu Jesus sagt. Philippus sagt, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Zeige uns den Vater. Und es reicht. Und Jesus spricht zu Philippus, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Er ist das Icon. Er ist das Bild auf diesen Gott hin, auf diesen ewigen Gott. Ich habe mich ein bisschen gefragt, wie war das bei mir? Ich habe ja das Privileg ja auch gehabt, in einem Elternhaus groß zu werden, wo man Gott kannte, wo er eine Realität war in unserer Familie und auch in meinem Leben. Aber es ist dieser Schrei nach dieser Heilung, nach dieser Wiederherstellung in dieser persönlichen Beziehung zwischen mir und Gott. Ich habe das so im Nachgang, im Nachdenken schon auch so vielleicht empfunden an vielen Stellen, dass Gott für mich immer noch unsichtbar war. Und wir werden ihn auch erst in der Ewigkeit wirklich von Angesicht zu Angesicht sehen. Aber wir haben hier ein Angebot auf Versöhnung. Wir haben ein Angebot auf Wiederherstellung. Und er ist so groß und er ist der einzige Jesus, der das tun konnte und diesen Preis bezahlen konnte. Und er ist auch der einzige, der uns mit Gott wieder versöhnen konnte. Und es reicht. Und es reicht. Mehr ist nicht nötig. Es ist alles. Es genügt. Und wir dürfen Gott so dankbar sein, wenn er uns, dass er uns letzten Endes auch immer wieder in seiner Gnade da auch begegnet. Und wenn er uns da immer wieder auch mit hineinnimmt und die Dinge wieder herstellt und heilt, damit wir von Angesicht zu Angesicht ihn einmal sehen werden dürfen. Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er war bereits da, noch bevor Gott irgendetwas schuf. Und er ist der Erste aller Schöpfung. Durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können, ob Könige und Reiche, Herrscher oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Er war da, noch bevor alles andere begann. Und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Er ist der Anfang und als Erster von den Toten auferstanden, damit er in allem der Erste ist. Denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Darin seid auch ihr eingeschlossen, obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart. Ihr wart seine Feinde und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Ihr müsst allerdings an dieser Wahrheit festhalten und euren Glauben bewahren. Amen.